Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Train Smart, Move Well, dem Podcast, der euch mit Tipps und Tricks für euer Training versorgt, euch Einblick in den Leistungssport gibt und euch außerdem zu mehr Bewegung und mehr Training motivieren und inspirieren soll. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin euer Host und ich möchte mich zuerst einmal wieder bei euch bedanken, dass ihr heute eingeschaltet habt. Cool, dass ihr am Start seid. Nachdem die letzten beiden Insight-Folgen vor 2 und vor 4 Wochen Gespräche mit Profisportlern aus dem Basketball und aus dem Fußball waren, by the way, hört gerne mal rein, gibt es heute mal wieder einen Coaches Talk. Ich habe Julian Lemke zu Gast. Julian und ich, wir kennen uns aus Köln, aber mittlerweile lebt Julian im wunderschönen Salzburg in Österreich und arbeitet dort als U16-Trainer, als Athletiktrainer an der Red Bull Fußballakademie in Salzburg. Julian ist für mich Inspiration und Vorbild in vielen Dingen. Und warum das so ist und was ihn als Coach ausmacht, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Julian, also auch herzlich willkommen und danke an dich, dass du heute bei Train Smart Move Well mit am Start bist. In 2 kurzen Sätzen, wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben?
Ja, herzlichen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung auf jeden Fall und für die lobenden Worte am Anfang. Gleichfalls übrigens. Ja, ich bin Julian Lemke, geboren in Kassel, 28 Jahre alt, habe jetzt Anfang des Jahres mein Master Exercise Science and Coaching an der Deutschen Sporthochschule Köln abgeschlossen, arbeite als Athletiktrainer, wie du gerade schon gesagt hast. Da bin ich seit 2019, habe ich angefangen beim FC Liefering und bin, wie gesagt, jetzt in der Akademie, trainiere aktuell in der U16. Sehr geiles Team und macht sehr viel Spaß.
Mega. Auch nochmal nachträglich nochmal Glückwunsch zur Abgabe und zum Abschluss deines Master Dings. Danke. Super geil, dass du das durchgezogen hast. Ja, lass uns direkt da einsteigen. Also was gehört zu deinen aktuellen Aufgaben als Athletiktrainer bei Liefering? Was machst du da? Wofür bist du verantwortlich?
Verschiedenes. Also Nummer 1 ist natürlich ganz klar die Mannschaftsbetreuung. Also ich bin für die gesamtheitliche Entwicklung, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit etc. kennt eigentlich jeder dafür zuständig, bin aber genauso auch für Regenerationsmaßnahmen, was halt ins Belastungsmonitoring reinfällt. Also wir haben Tracking-System, woran wir die Laufparameter betrachten. Wir haben Zusatztrainings, Maßnahmen vor dem Training, nach dem Training, die dann in Absprache mit dem Staff durchgeführt werden, gemeinsam oder alleine, Einzeltrainings. Also die komplette Bandbreite eigentlich, der Vorteil, wenn man wirklich nur für eine Mannschaft tatsächlich angestellt ist, manchmal, es gibt Kernbereiche, dann gibt es Sachen, wo man sagen kann, okay, das müsst ihr jetzt alleine machen, weil ich muss mich schon wieder um eine andere Mannschaft kümmern und deswegen ist es halt ein klarer Vorteil, wenn man eine Mannschaft hat, dass man sich wirklich intensiv mit denen drum kümmern kann und auf die Einzelheiten eingehen kann. Was extrem wichtig ist, auch tatsächlich einen Großteil im Tagesablauf nimmt, ist sehr viel Kommunikation im Staff, mit Trainern, tatsächlich auch mit Spielanalyst, mit physiomedizinischer Abteilung oder Vorgesetzten, anderen Mannschaften, Absprachen, damit dann tatsächlich die 2 Stunden, 2,5 Stunden Trainingszeit, die man hat, was die Kernzeit, was das Wichtigste am Tag ist, dass sie möglichst maximal effizient genutzt werden und da auch alles reibungslos läuft. Also dass dann da keine Unklarheiten sind, jeder weiß Bescheid über alles, jeder ist d'accord mit allem und man geht einfach gemeinsam mit einer gemeinsamen Message raus, das wollen wir heute machen und dann müssen die Spieler nicht mehr nachdenken, das für den Staff ist alles klar, können nicht nachdenken und das Wichtigste ist, die Jungs können einfach performen, können abliefern und das ist alles geklärt. Ja, und dann zusätzlich, was halt so kleinere Sachen sind, ist halt noch so, kleiner, aber was nicht jeden Tag ist, aber Auswertung, Leistungsdiagnostik, Individualgespräche mit Spielern, auch Richtung Trainingsgestaltung oder wo man nachfragt, okay, was denkst du gerade, wie ist es bei dir, wo siehst du Stärken, Schwächen, halt solche Gespräche oder halt CK-Laktatmessungen, neuromuskuläres Belastungsmonitoring, kein Neuroathletiktraining, wenn wir jetzt schon über die ganze Bandbreite sprechen, also das. Ich bin echt immer offen für alles, aber man muss auch sagen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig.
Genau. Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bandbreite an Aufgaben, die du gerade geschildert hast. Also dir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Du hast immer was zu tun. Ich frage sonst, wenn ich die Athleten im Gespräch habe, immer, gib uns doch mal einen Einblick in deine typische Trainingswoche. Und dann kommt halt überwiegend viel Insight so bezogen auf das Training. Das Training, hast du gerade eben schon angesprochen, ist so das Wichtigste des Tages. Aber für dich passiert ja auch unglaublich viel darum und auch in der Vorbereitung, um diese wichtigste Trainingseinheit des Tages im Prinzip möglichst glatt ablaufen zu lassen. Also kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick in eine typische Trainingswoche geben, wenn wir jetzt sagen, ihr habt Sonntag Matchday. Wie läuft das dann so ab von Montag bis Sonntag für dich auch in deiner Rolle als Trainer?
Ja, ich mache es jetzt tatsächlich direkt an unser. Also wir haben Samstag in der Regel Spiele. Mhm. Dann ist Sonntag frei. Also jetzt Profibetrieb wäre Sonntag halt ganz klassisch Regeneration. Dann Montag frei, aber weil man halt auch noch andere Faktoren wie zum Beispiel Schule beachten muss, dass die Jungs halt auch nach Hause fahren können, fange ich dann nach dem Spiel an. Samstag nach dem Spiel regenerative Maßnahmen oder Spielersatztraining, je nachdem, was wir brauchen und welcher Phase der Saison wir letztendlich sind. Und dann ist Sonntag frei. Dann, klar, du hast schon Vorgespräche letztendlich für nächste Woche, was man schon mal grob plant. Da macht sich auch jeder nochmal irgendwie selber Gedanken übers Wochenende. Und dann kommt man letztendlich Montag zusammen. Ich treffe mich dann Montag immer als erstes mal mit unserem Physiotherapeuten. Schöne Grüße an Morris übrigens an der Stelle, falls er das ganze Ding sich anhören sollte. Er
ist tatsächlich
Podcast-Fan. Ich werde es ihm auf jeden Fall schicken, ob er sich's anhört. Er ist auch immer ein sehr beschäftigter Mann, sehr motiviert. Genau, und dann, wir treffen uns immer, besprechen halt alles, was sind die verletzten Spieler, wie sehen deren Wochenpläne aus, was für Fortschritte können wir machen, was sind die letzten Analysen, haben die noch Arzttermine, organisatorisches, was wir beachten müssen, aber auch so, was ist, klar, das passiert immer so zwischendurch, das kann man jetzt schlecht an einem Termin festmachen, aber generell, um mal dem Publikum, den Zuhörern Einblick zu geben, halt so, wie ist die Stimmung in der Mannschaft, was ist das Feedback, gibt es irgendwelche Ungereimtheiten, so, weil man kommt nicht immer mit allen zu allen Leuten und manche Sachen, die behält man auch einfach für sich, aber manche Sachen sind halt auch wichtig, dass sie in der Mannschaft geteilt werden. Also sowas kommt auch mal mit dabei im Laufe der Woche und dann geht es darum, okay, was machen wir zum Beispiel vorm Training, Trainingsvorbereiten der Maßnahmen oder Aktivierung, Teil des Warm-ups letztendlich oder wo wir schon, man kann es ja auch als inhaltliches Training sehen, wo man dann Inhalte mit reinpackt, wann machen wir was diese Woche, wie machen wir es organisatorisch, passt für ihn was nicht, wenn er zum Beispiel mehr Behandlungen hat oder sowas, dann mache ich was alleine, aber das muss halt alles abgesprochen sein, das heißt, das ist Montag das erste Meeting, danach wäre ein Staff-Meeting, wo man dann die gesamte Woche durchgeht, was wird wie wann trainiert, worauf müssen wir speziell eingehen, ist es eine Belastungswoche, ist es eine Entlastungswoche, ist es eine normale Woche für uns, wie passt das in unsere Periodisierung insgesamt, sollten wir, was ist sonst noch alles zu organisieren, Auswärtsfahrten, Essen, dann kommt auch noch unser Ernährungsberater von der Akademie mit da rein und wenn Sie Soccerboard-Training haben, wie passt das mit den Uhrzeiten? Jetzt in letzter Zeit haben wir auch häufig gesprochen, okay, wie sieht's aus mit Schule? Weil das gerade nicht sehr einfach ist, dann ist mal Online-Unterricht, weil sich die Fallzahlen natürlich auch immer unterscheiden. Es bekommt eh jeder mit.
Das heißt also, ihr habt dann, sorry für die Unterbrechung, das heißt, du hast am Anfang so den kurzen Austausch mit dem Physio. Das finde ich immer sehr cool, dass so interdisziplinär da in den unterschiedlichen Bereichen gesprochen wird. Und dann habt ihr das Staff-Meeting. Dann habt ihr aber auch Head Coach, Assistant Coach und Ernährungsberater quasi dann mit im Boot. Und dann habt ihr quasi im großen Plenum über alles, richtig?
Ja, mit, wie gesagt, Ernährungsberater, der Spielanalyst ist auch manchmal mit dabei oder er ist auch dabei. Manchmal machen sie dann Video zwischendurch, weil sie halt nicht alles besprechen müssen, was genau Inhalt vom Training. Aber wenn sich dann gewisse Themen, sind es ja auch für sie sehr wichtig, wo sie dabei sind, wenn es da Richtung, wann machen wir Video, wie passt das letztendlich zu unseren vorbereitenden Maßnahmen oder Warm-up, das ist halt auch alles gut funktioniert. Dann ist unser Psychologe noch dabei, der halt Soccerbot mit den Jungs macht, von der Organisation her, Goalie-Coach.
Für die Leute, die nicht wissen, was ein Soccerbot ist, willst du das kurz erklären?
Ich versuche mal, ich gebe mein Bestes.
Das abgespacete Ding da, ja.
Also es ist letztendlich, man kennt es in Deutschland, glaube ich, vor allem aus Hoffenheim. Wäre ein bisschen anders bei uns. Ich weiß jetzt gar nicht, wie detailliert ich jetzt darüber reden kann. Aber letztendlich ist es halt eine Wand außenrum und in der Mitte hängt ein Projektor, der an alle Wände das Bild projiziert. Und dann hat der Spieler in der Mitte, ist letztendlich ein Kunstrasen, und der hat dann über die Projektion hat er verschiedene Bewegungsaufgaben, und dann kann er entweder das schwache Bein damit trainieren oder Vororientierung oder. Ja, und sie werden auch da drin getestet, Diagnostik, und dann, wie kann man sie dafür dann weiter damit trainieren und dann somit halt fördern. Und letztendlich optimalerweise machen sie dann halt etwas im Soccerboard, was sie dann mit auf den Platz nehmen und dann das dann auch auf dem Platz umsetzen. Weil der Manu sagt auch immer, ja, kannst halt was in den 20 Minuten machen, aber wichtig ist, dass der Inhalt oder die Idee dann auch weiter geliefert wird in den Übungen, im Training, weil ansonsten verpufft das halt auch nur. Aber das ist auch ein cooles Tool letztendlich von uns.
Ja, dass der Transfer da ist. Alright. Wenn ihr dann am Montag im Staff-Meeting im Prinzip so die Woche geplant habt und alles im Großen und Ganzen steht, wie geht's weiter? Was für Trainingseinheiten habt ihr wann, an welchen Wochentagen und wie strukturiert ihr so die Intensität? Also habt ihr so einen Hauptbelastungstag und einen Tag, wo ihr eher taktisch arbeitet, wo es ein bisschen geringer ist?
Ja, genau. Also danach ist erstmal Mittagessen. Wir haben das große Glück.
Wir haben mal 4 Stunden vorm Arbeitstag rum.
Okay. Das ist ja, dann halt so Kantine haben sehr, also Kantine hört sich jetzt so billig an, also es ist wirklich sehr gutes, sehr leckeres Essen mit Salatbar. Ich muss jetzt keine Werbung machen, aber auch man möchte ja das ganze Bild auch farbenfroh gestalten.
Einmal zu Besuch sein, also es ist alles andere als nur eine Kantine in eurem 5-Sterne-Restaurant, oder?
Genau, und die sind wirklich auch sehr gut. Dann, dann Montag ist jetzt zum Beispiel, heute haben wir sehr intensive Belastung für alle Spieler gehabt. Das heißt, Montag wird dann auch regenerativ für uns sein. Das heißt, regenerativer Tag, normalerweise halt Sonntag für uns jetzt in der Akademie, ein bisschen anders. Dann am Montag passt auch einigermaßen, weil du hast ja auch die größte Belastung 2 Tage nach dem Spiel. Und bauen wir neben klassischen Regenerationsmaßnahmen wie, keine Ahnung, Ausrollen, Stretching oder Bewegungstraining oder leichte aerobe Sachen, bauen wir dann halt auch noch zum Beispiel leichte Techniksachen in letzter Zeit häufiger mit ein, dass man einfach auch niedrig intensiv halt mit dem schwachen Fuß trainiert, wo man halt sonst selten für Zeit hat, und was für mich dann letztendlich wie die leicht aerobe Belastung passt. Die Jungs haben höhere Motivation, die Fußballtrainer können noch ein bisschen Inhalt mit einbauen, und wir bauen danach noch Oberkörpertraining mit den Jungs ein. Genau, das wäre dann unser Montag. Dann ist Dienstagmorgen für uns aktuell Fußball, was ich sehr geil finde. Das heißt, wir kommen frisch raus und gehen direkt auf den Platz. Also haben Trainingsvorbereitung, machen mit den Jungs dann, gerade weil es jetzt draußen sehr kalt war, dann gehen wir erstmal in unsere Fußballhalle, also große Indoor-Fußballhalle überdacht, können dann da vorbereiten, Stretching, Mobi und sowas alles. Und gehen dann gemeinsam raus, dann nur noch läuferisches Aufwärmen, dann gehen wir Passform, Rondo und dann intensives Training, ja, meistens kleinere Spielformen am Dienstag. Dann Dienstagnachmittag haben wir intensives Krafttraining, Kraftbeintraining, mit Rumpftraining mit dabei. Mittwoch frei, Donnerstag morgen Schnelligkeit, Schnellkraft. Und Donnerstagnachmittag mehr taktisches, Freitag Abschlusstraining, Samstag Spiel, Spielersatztraining.
Spielersatztraining macht ihr dann also auch gleich am Spieltag für die Jungs, die nicht mit im Kader sind? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Das ist dann auch, was man halt immer absprechen muss. Das machen wir dann meistens mehr so Richtung Donnerstag, Freitag nochmal. Also ich mache mir die Woche über Gedanken, was wahrscheinlich diese Woche am meisten Sinn macht. Jetzt zum Beispiel heute hatten wir es so, dass wir intern gespielt haben. Und dann haben alle eine gleiche Belastung. Und dann hast du es halt sehr gut am Montag. Wenn du jetzt eine größere Gruppe hattest und du hast zum Beispiel nicht viel gewechselt am Spieltag selber, dann macht es halt Sinn, dass du die nachbelastest schon. Alle anderen, die halt nicht im Kader sind, können was Individuelles machen, zum Beispiel kann auch mal jemand noch mal ein zusätzliches Krafttraining machen oder auch mit unserem Physio, der halt sagt, okay, der müsste da und da noch an Stabilität etc. Weiterarbeiten, dass der da noch zusätzlich arbeitet, plus was läuferisch. Und die haben dann sonst aber halt auch klassisches Spielersatztraining nochmal, kleine Formen am Montag zum Beispiel. Dann nicht so intensiv wie am Dienstag, aber so, dass man, dass sie trotzdem auch auf den Fußballreiz kommen, größere Tore. Das macht man halt eher, wenn man nochmal so eine größere Gruppe hat. Und wenn man jetzt ein, zwei hat, dann versucht man, dass sie auch am Samstag zum Beispiel noch voll mit belastet werden, dass man dann Montag mit der ganzen Gruppe einfach das Gleiche machen kann.
Ja, interessant. Für die Leute, die sich jetzt gleich vielleicht gerade fragen, hey, wieso denn Nachbelastung, warum machen die das überhaupt? Ich denke, das ist eine wichtige Kiste, denn ich sag mal, physiologisch und mechanisch gesprochen ist ja im Prinzip der Spieltag so die wichtigste Einheit oder da, wo am meisten passiert. Ne? Also da haben wir Ruhen, da wirken die meisten Kräfte auf den Körper. Das ist der größte Stress, der in der Woche im Prinzip auf den Spielern liegt. Und klar, es ist ein Spiel, aber es ist immer noch in einer gewissen Form ein Stimulus und in der Form auch ein Training. Und wenn du halt so deine normale Rotation hast aus 11 Stammspielern und vielleicht 2, 3 Jungs, die einfach dann jedes Spiel halt ihre, weiß ich nicht, 30, 20, 15 Minuten bekommen. Das sind halt die Jungs, die immer diese Trainingseinheit und den Stimulus erfahren. Und die Jungs, die eben leider vielleicht weiter hinten im Kader sind, die verpassen halt diese Trainingseinheit und werden dann über eine langfristige Zeit auch einfach in gewisser Weise weniger trainiert. Und das ist der Grund, warum man halt diese Nachbelastung macht. Siehst du das auch so, Julian, oder willst du da noch was hinzufügen?
Nee, absolut. Also das ist hundertprozentig so. Das ist auch ein bisschen Trainerphilosophie so. Im Profikader kennt man es auch, wenn man zum Beispiel der Trainer sagt, boah, wir haben eine größere Breite im Kader, dann rotiert er häufiger und das heißt, jeder Spieler kann auch häufiger reinkommen. Aber das ist natürlich immer qualitätsabhängig, wenn man über Profifußball redet. Wenn man über Nachwuchsfußball redet, dann sagt man auch, okay, auch Spieler, die weiter hinten sind, es geht nicht nur um Punkte holen, es geht nicht nur um Gewinnen. Klar, Gewinnen ist ein Ausbildungsziel, gewinnen wollen, Gewinnermentalität, aber es und man muss sich das Ganze auch verdienen. Aber es gibt manchmal Spieler, die wo nicht viel fehlt, die aber im Profibereich, wo sagen würde, okay, das spielt jetzt nicht. Aber wir haben auch muss man auch das Trainerteam einfach auch wirklich loben, die da sehr offen sind und viel rotieren, wo der Weg in die Mannschaft sehr kurz ist, was geil ist, weil das bringt eine unglaubliche Motivation rein, es bringt eine geile Competition ins Training rein, jeder weiß, okay, ich muss immer Gas geben, damit ich dranbleibe und kann mich jetzt nicht zurücklehnen, weil ich weiß, boah, ich bin eh Stammspieler und das läuft sowieso und deswegen, ja, da muss man dann je nachdem, damit das auch eine Aufgabe oder eine Qualität letztendlich von einem Trainer, dass man sagt, oder vom Athletiktrainer, was macht mein Cheftrainer, was macht mein Fußballtrainer, wie handeln sie die und dann dementsprechend das Training anpassen, damit die Belastung für den Spieler passt.
Ja, finde ich gut. Auch gerade, dass einfach die Spieler merken, hey, die Rotation ist da und ich habe eigentlich zu jeder Zeit die Möglichkeit reinzukommen, deswegen ist es nochmal ein zusätzlicher Ansporn für mich im Training, einfach immer Gas zu geben und einfach zu zeigen, ich bin da und wenn ich gebraucht werde, kann ich halt abliefern. Mega. Okay, lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Also ich meine, du hast ja nicht immer schon bei Liefering gearbeitet. In deiner Kölner Zeit, wo wir uns eigentlich auch kennengelernt haben, klar, wir haben beide an der Spoho studiert in Köln, haben aber eigentlich so die ersten Berührungspunkte meiner Erinnerung nach zumindest während meines Praktikums bei der Fortuna Köln gehabt, da wo du dann als Athletiktrainer verantwortlich warst. Damals hattest du nicht das Privileg oder nicht das Glück, nur eine Mannschaft zu betreuen, sondern du hast direkt zwei Mannschaften betreut. Das war die U17 und die U19, wenn ich mich richtig erinnere. Und du hast auch zusätzlich grundsätzlich so strukturell halt Verantwortung für die athletische Entwicklung in dem Verein übernommen. Versuch da doch mal vielleicht noch so kurz gegenüberzustellen, was da, ich weiß, dass es für dich immer noch eine super coole Zeit gewesen ist, aber klar, du hattest halt einfach mehr Jungs, um die du dich kümmern musst. Was waren da so die großen Unterschiede und wie hat sich das in deiner Arbeit und in deiner Praxis halt so ausgewirkt? Was lief dann anders?
Ja, also auf jeden Fall. Ich hatte die U17, U19 und dann die Leitung, ganz genau, wie du gesagt hast. Später ist dann auch noch, habe ich dann auch noch bis runter zur U14 gemacht, aus gewissen Gegebenheiten. Letztendlich hat man dann, zwischenzeitlich habe ich auch das Praktikum bei der ersten Mannschaft gemacht und dann muss man auch irgendwann sagen, plus Studium und Nebenjobs, dass man halt ein gewisses Zeitfenster einfach am Tag hat. Ja, also man hat halt 24 Stunden, das wird halt nicht mehr, auch wenn man sich hofft, dass man mehr hat, sondern das hat man halt und halt auch gleichzeitig, man hat auch Energie, eine gewisse Energie am Tag. Ja, also das war jetzt bei mir weniger das Problem, aber halt ganz klar, man muss anders priorisieren. Mhm. Also wenn ich an die Zeit in Köln zurückdenke, dann denke ich vor allem daran, okay, ich habe geguckt, okay, was sind die wichtigsten Sachen für die Mannschaft und wie kann ich das bei den Teams letztendlich unterbringen. Also das ist für mich das Krafttraining gewesen, also eine Verletzungsprävention ist das gewesen und eine Betreuung letztendlich, zum Beispiel am Spieltag, dass ich aber trotzdem noch möglichst nah an der Mannschaft bin, weil ich finde, ich bin kein Fan. Es gibt unterschiedliche Typen und ich sage auch, man kann unterschiedlich arbeiten, aber ich bin auf jeden Fall der Fan, der nicht nur im Kraftraum hockt und dann sagt, okay, ja, und jetzt geht er raus und ihr macht irgendwie das andere Zeug, sondern dass man muss, finde ich, alles mitleben und erleben. Ansonsten versteht man den Spieler immer nur zu einem gewissen Prozentsatz, aber nicht mehr darüber hinaus. Und das behindert letztendlich auch Beziehungen zum Spieler, zum Staff, und auch Kommunikation und letztendlich aber auch Qualität der Arbeit. Ja, weil wenn man ein größeres Verständnis für die unterschiedlichen Fachbereiche hat, einen guten Austausch da drin hat, dann ja, muss man letztendlich beides machen. Auf dem Feld, abseits des Felds, Kommunikation, die Sprache sprechen, die gleiche Sprache sprechen, extrem wichtig. Also da ging es vor allem um Priorisierung und dann der größte Punkt war halt das Krafttraining. Letztendlich, wo ich geguckt habe, okay, wir kriegen das unter, gerade in den älteren Jugendmannschaften und dann ansonsten halt, okay, aber ganz normal, was braucht welche Mannschaft gerade am meisten? Dann, wenn eine Mannschaft gerade eine Ausdauergurke war, dann mussten wir da halt erstmal dran rangehen und das ist aber Arbeit, die kennt jeder Athletiktrainer eigentlich. Ja, genau. Und der größte Unterschied ist jetzt, würde ich ganz klar sagen, die Infrastruktur, die personelle Struktur mit ca. 100 Mitarbeitern an der Akademie. Und ich glaube, wir waren gefühlt 3 bei Fortuna.
Und dann noch so 18 gute Seelen, die dann für Lau einfach noch alles für den Verein gegeben haben. So, ne?
Wahnsinn, ja.
Richtig gute Sache. Okay, wie lange hast du bei der Fortuna gearbeitet, so geschätzt? Und was war so der schönste Moment, auf den du gerne noch so zurückblickst?
2017 bis 2019. Also ich habe circa ziemlich genau 2 Jahre dann gearbeitet. Schönste Moment, schwer zu sagen. Aber ich glaube, das waren trotzdem die Beziehungen mit den Jungs. Also wenn man halt sagt, okay, zu den Spielern, ja, wo ich jetzt auch heute noch sage, okay, da habe ich noch gute Beziehungen zu oder gute, einfach gute Beziehungen hört sich immer so komisch an, finde ich, aber einen coolen Austausch einfach. Ja. Man halt merkt, okay, ging jetzt nicht nur darum, dass man als Fußballer irgendwie besser wird, was natürlich das Hauptziel war, aber alles andere darum ist halt mega wichtig, ja, und dann so. Ansonsten muss ich noch sagen, das Praktikum bei der ersten Mannschaft, da muss ja auch Uwe Koschinat und sein Trainerteam Andro Filipovic auch sensationell Bayern München geschlagen haben. DFB-Pokal mittlerweile schon ein bisschen länger her, aber vielleicht klappt es jetzt noch mit dem Aufstieg. Dann genau, also das auch ja, richtig, richtig coole Typen. Ja. Und Füße jetzt mittlerweile auch beim FC. Verdienterweise und ja. Also super, super Truppe da, wo ich coole Einblicke gehabt habe und deswegen ganz besondere Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, coole Highlights, Mann, coole Highlights. Und ich finde auch interessant, was du gesagt hast, ne, dass einfach der Draht und der Austausch zu Spielern oder grundsätzlich einfach Athleten, mit denen man mal zusammengearbeitet hat, einfach nur bestehen bleibt, denn das ist auch ein Teil, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wenn es so Richtung Coaching Philosophy geht, aber das ist für mich so ein Ding, das sind immer noch Menschen zuerst und danach erst Athleten. Oder ja. Sportler oder was auch immer, ne? Und das ist auch so ein wichtiger Teil für uns als Coaches, finde ich, dass wir das nicht vergessen. Denn klar, wir müssen die Jungs in irgendeiner Form stärker, schneller, ausdauernder, whatever machen. Aber das sind halt einfach nur Human Beings. Und dann ist es halt cool, wenn man das nicht vergisst und dann auch darüber hinaus einfach das Ganze in einer gewissen Priorität mit beibehält.
Absolut, sehe ich genauso.
Du hast... Der war ja sowieso schon nicht langweilig, aber trotzdem hat es scheinbar doch irgendwie noch Zeit, neben der Fortuna eine olympische Gewichtheber-AG zu machen. Die hast du bei der Spoho gemacht. Und das habe ich mitbekommen und dann bin ich damals auf dich zugekommen und habe gesagt, ey Julian, kannst du mir nicht helfen? Denn ich musste mich für meine Prüfung vorbereiten im Rahmen von meinem Master in der St. Mary's University in England. Da hat mir so ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, bevor es dann zur Weightlifting-Competition geht, wo wir erstmal so hoch wie möglich im Prinzip reißen und umsetzen mussten. Und des Weiteren wurden wir auch noch in einer anderen Prüfung so technikmäßig im Prinzip gegradet und benotet, ja. Und ich hatte überhaupt keinen Background im olympischen Gewichtheben, habe mich dann im Prinzip von dir so ein bisschen coachen lassen, was dann auch, wofür ich dir auch nochmal sehr nachträglich nochmal Danke sagen muss, denn war eine wichtige Zeit für mich. Und darüber sind wir einfach auch viel in Kontakt gekommen. Und das würde mich jetzt gerne so zum nächsten Thema bringen, so a coach needs a coach, also wie stehst du so grundsätzlich zu der Thematik, dass man, obwohl man selber Trainer ist, sich jemand anderen zur Seite holt, der vielleicht in einem bestimmten Thema eine bessere Expertise hat als man selbst, um ja dann im Prinzip so voneinander zu lernen?
Auf jeden Fall. Ich muss ganz klar sagen, also ich stimme dem Satz a coach needs a coach 100%ig zu. Und möchte auch nochmal darauf zurückkommen, dass ich es sehr gerne gemacht habe mit dem Coaching beim Olympischen Gewichtheben. Du hast es auch sehr einfach für mich gemacht. Also das Ganze war einfach ein cooler Prozess. Mega. Ich glaube, das ist aber auch das Coole daran, wenn man als Trainer andere Trainer coacht, weiß er, was der Trainer gerade denkt, versucht ihm oder er weiß, was die Sprache jetzt bedeutet und das macht das Ganze nochmal leichter, vor allem, wenn man reflektierte Trainer hat, wie dich, und dann ist das Ganze nur noch wirkliches Coaching. Also Coaching ist ja eigentlich auch echt nur begleitend und dann ist das Ganze auch nur Coaching gewesen und ich bin da hundertprozentig der Meinung, weil zu sagen, ich als Trainer, also ich glaube, muss selber zu mir sagen, ich bin da sehr, wie soll man sagen, ignorant, also fast einfach so, ist ja auch eine Stolzsache sozusagen, ich kriege das schon selber hin, muss ich auch bei mir selber sagen, das habe ich häufig, wollte ich es einfach auch von mir, einfach aber auch, weil ich den Anspruch voll, einfach einen hohen Anspruch an mich selber habe, dass ich sage, okay, ich kenne sehr, sehr viel, möchte ich hier noch nicht als weise darstellen, aber man lernt ja dann hoffentlich auch wirklich immer über die Jahre hinweg und dann lernt man natürlich auch andere Leute kennen und man merkt halt auch, okay, krass, da sind andere Leute, die haben einfach eine richtig krasse Expertise in einem anderen Bereich und dann ist es halt auch cool, einfach loslassen zu können, dass man sagt, okay, diese Verantwortung gebe ich gerne ab, ob es jetzt in der Betreuung ist oder ob es jetzt zu einem selber ist, dass man sagt, okay, bitte, sag mir, was ich am besten machen sollte und dann kann man ja immer noch nachfragen. Dann kann man wieder nachfragen, okay, mit meinem Verständnis sollte ich das und das doch machen oder macht das nicht noch Sinn? Und dann kann man auch, man lernt ja auch durch das gecoacht werden noch selber für sich so viel mehr dazu. Und gerade dieses, mag ich auch kein Riesendenglisch werden, aber accountable halten, dass man halt immer jemanden hat, der sagt, okay, du musst heute wieder trainieren, das ist dann, reicht ja meistens schon. Also gerade, wir lieben ja Training auch selber, wenn ich das jetzt mal für uns sagen kann, aber generell Trainer mögen ja auch sehr gerne trainieren und dass man dann einfach jemanden hat, der sagt, ey, du musst trainieren, dann sagt man, ah ja, stimmt, will ich ja eigentlich auch. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, aber auch gerade die Expertise und von anderen Leuten lernen und so, das ist, wenn man für sich selber sagt, boah, nee, das stimmt nicht, dann sagt man selber, okay, ich habe schon ausgelernt und das ist genau der Punkt, wo jeder sagen sollte, okay, wenn ich an diesem Punkt bin, dann mache ich gerade den größten Fehler und zwar, dass ich aufhöre, neue Sachen zu lernen.
Ja, Mann, hundertprozentig. Also wer da an dem Punkt angekommen ist, der sollte schleunigst umkehren und sich wieder auf die Schulbank klemmen und weiterlesen und von anderen Menschen lernen. Zwei Punkte, die mir eingefallen sind zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zum einen, so dieses Thema Stolz als Coach, kann ich auch mich zu 100% hineinversetzen. Das ist auch für mich ein Prozess, denn ich finde, das hat auch mega gut mit uns beiden funktioniert. Aber ich war nicht immer schon so in der Position, dass ich, glaube ich, ein guter Coachie war und dass ich mich von anderen habe trainieren lassen. Denn ich hatte mit Sicherheit ein größeres Ego früher, um dann sozusagen, wie du eben schon angesprochen hattest, ey, ich bin Trainer, ich muss das selber können, ich kann das selber, pipapo. Aber Digga, wenn man einfach lernt, so sein Ego halt auszustellen und dann zu realisieren, ey, die Person, der Coach, der Trainer, wer auch immer gerade vor mir steht, hat in diesem Bereich einfach mehr Erfahrung, mehr Expertise, der weiß mehr darüber. Warum soll ich nicht den kürzeren Weg gehen? Klar kann ich mich wahrscheinlich selber hinterklemmen, Studien lesen, selber trainieren, was auch immer. In manchen Bereichen, glaube ich, ist es auch wichtig und gut, dass man das macht und das erfährt, aber mindestens genauso oft ist es auch wichtig, dann einfach die Abkürzung zu gehen und zu sagen, hey, weißt du was, ich gebe die Verantwortung, wie du gerade schon sagst, ab, hol mir jemanden dazu, der mich ein Stück weit an die Hand nimmt und einfach dann so ein bisschen in der Richtung pokt.
Absolut, und ich denke, dabei ist es halt auch eine geile Sache. Klar, man möchte so ein Grundstück an Wissen irgendwie haben, dass ich sage, okay, das und das will ich einfach alles können, und das ist auch dieser Anspruch, und daher kommt, glaube ich, auch dieser Stolz. Andererseits ist es jetzt mittlerweile, freue ich mich richtig, wenn ich merke, boah, da ist jemand, der hat mega Erfahrung und der teilt das auch noch gerne, und von dem kann ich voll viel lernen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich selber unglaublich viel weiß, aber man wird halt auch mit der Zeit immer spezialisierter, und wenn man einfach offene Leute hat, mit denen man sich austauschen kann und dann auch tatsächlich anwendungspraktisch neue Sachen reden und diskutieren kann, ist das so mega viel wert. Und da ich mittlerweile sage, ey, geil, da ist jemand, der weiß mehr als ich, jetzt freue ich mich mittlerweile, ey, bitte kannst du mir möglichst viel geben, dass ich noch weiter lernen kann.
Ja, 100%.
Hat sich so ein bisschen gewandelt einfach.
Ja. Sehe ich genauso und kann ich genauso widerspiegeln, also auch in meiner eigenen Entwicklung. Also das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was du eben so Richtung Accountability angesprochen hast. Klar, wir sind so sport- und trainingsaffin und bewegungsaffin und wir haben Bock. Aber vielleicht stimmst du mir dazu, vielleicht nicht. Ich bin gespannt, was du sagst. Aber wir haben vor allem auf den Bock, auf den Stuff Bock, den wir gut können. Und das machen wir gern und oft. Aber oftmals sind es die Dinge, die wir nicht so gerne machen, die Dinge, die wir brauchen. Und dann ist es halt wirklich interessant und ich glaube sehr, sehr wertvoll, halt diesen externen Impuls zu haben über einen anderen Coach, über einen anderen Menschen einfach, der einem dann sagt, ey, do that stuff that you don't like because it's good for you. Das habe ich für mich so festgestellt.
1000%. Ja. Also ich glaube, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Bin auch Teil von deinem Reha-Training für Patella Tendinopathie und auch sehr dankbar für das Projekt. Falls jemand noch hört und man darf noch reinkommen, dann fragt den Mann, weil der hat wirklich Ahnung davon. Und ich hasse Reha-Training. Ich habe es immer gehasst. Ich hasse auch so eine andere Baustelle, die ich habe, ist meine Schulter. Ich hasse Oberkörper-Mobility. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey, das ist für mich, mittlerweile habe ich zum Glück für mich so ein bisschen internalisiert, weil ich konnte nicht mehr richtig joggen, ich konnte kein Bankdrücken mehr machen, mir wurde alles weggenommen, aber auch, weil ich mich nicht um die Sachen gekümmert habe, um die ich mich hätte kümmern sollen. Und gerade dann, weil als Trainer sagst du ja auch, ich kann meinen Trainingsplan schreiben, ja, dann nehme ich die Sachen, die ich halt alle mag. Und das merkt man ja auch bei seinen Spielern. Die wollen auch immer nur die Sachen machen, die, wo sie Bock haben. Und denen sagst du immer, nein, mach das. Aber du hast selber nicht diese Bremse.
Richtig.
Ich habe keine Bremse, keiner, der mir sagt, das musst du übrigens auch noch machen. Und ich hasse es alles und mittlerweile habe ich es aber für mich so angenommen und ich freue mich jetzt richtig, wo ich sage, okay, das ist mein Training und diese Ziele dann auch anzunehmen, dass ich sage, okay, es geht jetzt nicht darauf, mich stärker und breiter zu werden oder was auch immer oder einfach Bock haben am Training, sondern es geht ja wirklich darum, ich mache meine Reha-Übungen gut, es sind Sachen, die mir helfen und ich freue mich darüber, wenn ich dann beweglicher bin, wenn ich schmerzfreier bin und das dann als Training zu verstehen, weil vorher war das für mich immer Reha und das war für mich kein Training und deswegen ist das absolut, das sind Sachen, die ich nicht gemacht habe, aber da hast du mir mitgeholfen, hat auch mein Physio mitgeholfen mit gewissen Übungen, dass ich halt einfach sagen kann, okay, das merke ich jetzt, das bringt mir einfach was und dann macht es auch wieder Bock und dann sieht man auch wieder den Fortschritt und eine Sache, die ich halt richtig gerne mag, sind halt diese Fortschrittserlebnisse,
ja.
Das ist auch selbstverständlich. Und dann gerade das zu merken und da das dann in der Reha zu merken, dann sage ich auch wieder, okay, jetzt verstehe ich es wieder als Training.
Das ist dann geil, ne? Wenn man die Meilensteine dann so Stück für Stück erreicht und auch merkt, ich weiß nicht, manchmal sind es einfach Sachen im Alltag, die dann einfacher fallen oder weniger schmerzhaft sind und später im weiteren Verlauf, wenn man dann halt entsprechend ein paar Wochen, Monate schon trainiert hat, ist es dann auch der leistungsbezogene Faktor, der dann besser funktioniert. Wir kommen so Stück für Stück immer mehr so Richtung philosophischen Ansatz, was mich auch so zum letzten Teil unseres Gesprächs bringt, und zwar Coaching-Philosophie. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Coach Needs a Coach gesprochen, wir haben über Authentizität auch so ein bisschen gesprochen, du hast es zumindest gerade angerissen, weil wir sagen unseren Athleten oder unseren Kunden auch, ey, ich verlange das und das von dir und du musst auch das und das machen, worauf du keinen Bock hast. Also ist es eigentlich auch gut, wenn wir das selber mal erfahren. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Pfeiler so in meiner Coaching-Philosophie, dass ich halt authentisch sein will und im Prinzip ja auch nur Sachen an andere Leute gebe, die selber erfahren habe, um einfach auch zu wissen, yo, ich hab Skin in the Game, ich habe das selber erlebt, erfahren und weiß, wie kacke sich das eventuell bei der einen oder anderen Übung anfühlt. Nochmal kurz rausgezoomt. Julian, hast du für dich eine Coaching-Philosophie mal verfasst oder hast du die stehen in deinem Kopf oder zu Papier geschrieben? Erzähl mal ein bisschen was zu dem Thema von deiner Erfahrung und von deiner Einstellung.
Tatsächlich ganz spannend. Ich glaube, an der Stelle kann man auch den Zuhörern sagen, wir haben vor ein paar Wochen eine ähnliche Folge schon mal aufgenommen, dann aufgrund von technischen Problemen auch unserem Selbstanspruch gesagt, lass nochmal machen.
Funktioniert nicht. Ja.
Das hat sich nicht so gut angehört. Seitdem war es für mich, ich hatte vorher eine ganz klare Philosophie, wo ich gesagt habe, die habe ich immer noch, wo ich gesagt habe, das sind meine Punkte, aber ich habe mir wirklich die Gedanken gemacht, ey, schreib's doch mal auf. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich habe als Ziel für, wenn ich nächstes Jahr eine neue Mannschaft übernehme, dann hast du halt immer, du gibst deine ab und dann kommt wieder, boom, neu. Also optimal natürlich im Verein. Das haben wir auch bei uns zum Glück, dass du einen guten Austausch hast, ähnlich kommuniziert wird, ähnlicher Anspruch und so, dann geht das schon alles ziemlich smooth, aber du hast halt trotzdem noch Sachen, okay, ich lege ein bisschen mehr Wert auf das, das ist mir sehr interpersonell sehr, sehr wichtig und das ist für die Spieler auch immer so eine Gewöhnungsmaßnahme und daher habe ich mir danach gesagt, ey, schreib alles einfach mal auf, zack, 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 das wird erwartet und das kriegt ihr und insofern hat sich das nicht geändert, aber ich habe mir gesagt, das würde einfach mega viel für dich bringen, dass du halt auch sagen kannst, okay, wohin entwickelst du sie denn in dem Jahr? Was ist erwartet? Wohin sollen sie sich entwickeln? Und dementsprechend einmal die älteren Spieler fragen, so was habt ihr denn jetzt gelernt? Habt ihr was gelernt? Ich hoffe, am Ende können sie sagen, ja, ich weiß jetzt, wie das und das funktioniert, das und das, das und das kann ich einschätzen und sowas, weil es geht für mich, das ist ein klarer Punkt in der Philosophie, es geht nicht nur darum, dass sie meinen Trainingsplan machen und erfüllen, sondern dass sie ein großes Verständnis einfach für Last, für die Übungen, warum mache ich was, was ist der Übertrag, was trainiere ich hier überhaupt gerade, was ist der Effekt und wenn ich keine Ahnung davon habe, Julian, sag mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann halt am Ende des Jahres gucken, ey, ist es überhaupt angekommen? Was davon ist angekommen? Wie genau? Und ansonsten vielleicht nochmal in Einzelgesprächen nochmal mehr oder dann kann man sich immer noch Gedanken machen, einfach dieses Reflektieren. Das heißt, das hat sich leicht geändert, weil hattest du auch gesagt, ja, du hast schon mal aufgeschrieben, aber ich meine, du hattest da auch nochmal, die verändert sich auch immer leicht. So Grundpfeiler bleiben aber gleich.
Ja.
Ein okay, Grundpfeiler beim ein Grundpfeiler bei mir ist ganz klar Respekt.
Ja.
Also ich habe Respekt vor ihrer Leistung, vor dem, was sie machen. Ganz großen Respekt, weil wir erwarten wirklich viel. Wir erwarten absolut das Maximum, dass wenn reinkommt, dann muss performt werden. Das soll mit Spaß funktionieren. Nächster Teilpunkt. Wirklich Spaß machen das Ganze auch. Harte Arbeit ist aber nicht immer nur Spaß. Ja. Es gibt auch Tage, die einfach scheiße sind, ja, wo man weiß, wenn ich heute reingehe, dann weiß ich jetzt schon, das wird einfach mega anstrengend und dann aber da zu sein und trotzdem zu performen, das ist extrem wichtig, ja, weil einfach diese Consistency, konstant gute Leistung zu bringen, ja, man sagt auch immer, man möchte so wenig wie möglich Schwankungen haben in der Leistung, ja, das heißt, man möchte schon natürlich Top-Tage haben, aber die schlechten Tage so gut wie möglich.
Ja, ja,
und dass man da halt sich einfach drauf verlassen kann. Das heißt, das sind einfach schon mal ganz wichtige Punkte davon.
Also wir hatten so den ersten Teil, um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Du sagst, du willst jetzt nicht nur der Typ sein, der Sets und Raps aufschreibt, sondern du hast auch so ein bisschen den Anspruch an dich, deine Jungs zu lehren, also diesen Education-Aspekt. Die sollen nicht nur die Sachen machen, sondern die sollen wissen, warum sie es machen. Und dann sprichst du auch noch von Respekt. Ich denke mal beidseitig, dass vor allem sie natürlich dich in deiner Rolle respektieren, aber auch noch viel mehr, dass du auch einfach sagst, ey, das, was ihr abliefert, denn das ist ein hoher Druck, das ist ein hoher Anspruch, das respektiere ich auch. Das sind so zwei große Pfeiler. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, danke da für die Ergänzung. Das erwarte ich, den Respekt erwarte ich auf jeden Fall auch von Ihnen, genau,
ja.
Manchmal, witzig, vielleicht muss ich immer sagen, manchmal gehe ich auch ins Krafttraining und ich versuche mir wirklich alles genauer aufzuschreiben. Ich mache immer genau einen Plan, was wollen wir, wie, wann, wie viel, was machen. Aber wenn ich mal ein Zusatztraining mache oder sowas, dann sage ich mir, okay, die und diese Übung möchte ich machen und dem Umfang, aber bei jetzt 6 Wiederholungen oder 8 Wiederholungen, wenn dann die Jungs manchmal fragen, okay, wie viel sollen wir jetzt davon machen, dann ich manchmal so, weil das ist für mich nicht das Wichtigste, sondern die müssen halt wissen, okay, ich soll in dem Bereich trainieren, klar, aber jetzt 6 oder 8, weil es da hat kein Athletiktrainer die Ahnung, okay, was bringt jetzt davon mehr, muss man ganz ehrlich sein, ja.
Zumindest nicht in unserem
Spieler,
Kontext.
Wenn ich jetzt irgendwelchen Spielern da eine Illusion leider nehme, aber es ist einfach so, sondern es ist halt einfach wichtig, dass dann zu dem Gewicht oder zu der Anzahl das richtige Gewicht gewählt wird für das entsprechende Trainingsziel, damit ich dann sagen kann, okay, das und das kommt dann am Ende des Tages raus. Ja, und ob dann das oder das passiert, das vergesse ich manchmal sogar. Aber das zeigt einfach, was sind tatsächlich die Prioritäten. Ne? Das ist die Übungsauszahl, das ist das Timing davon, das ist dann die entsprechende Last, die dabei gewählt wird. Weil wenn er mit dann 0,5 Kilo trainiert und dann damit 6 macht, dann bringt ihn das halt genau wenig weiter.
Ja, schwierig, definitiv. Aber ich finde das sehr, sehr interessant. Und das ist auch für mich einfach der Unterschied zwischen, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber zwischen einem Fitnesstrainer, der in einer Fitnessstudio-Kette einen Bauchbeine-Po-Kurs macht, und zwischen einem Coach, der halt vielleicht den nächsten Schritt geht und jetzt nicht nur sagt, okay, wir machen jetzt 30 Sekunden einen Seitstütz und 30 Sekunden den Seitstütz auf der anderen Seite und dann ist gut, sondern er weiß, ich befinde mich hier in einer Situation, wo ich entweder als Athletiktrainer hauptberuflich für eine Mannschaft aktiv bin und mit ganz vielen Menschen, Athleten über einen gewissen Zeitraum arbeite, mit einem gewissen Ziel am Ende der Saison und auch während der Saison, oder im Personal Training in einem 1-zu-1-Setting einen sehr intimen Austausch zu haben mit einem Kunden. Und da hat man einfach meiner Meinung nach die Verantwortung, sich mit diesem Prozess vertraut zu machen und sich dessen bewusst zu machen. Und ich finde, Frank Reynolds hat das mal ganz cool zusammengefasst. Er hat mal gesagt, warum soll man eine Coaching-Philosophie schreiben? Und ich zitiere jetzt einfach mal so die englischen Lines, die er da gegeben hat. Er hat geschrieben, you gain an understanding of your coaching context, the obstacles that you have to face and how to deal with limitations, appropriate and safe training methods and the goals you are trying to achieve. Und ich finde, da sind so viele wichtige Sachen drin. Ne? Also was ist überhaupt mein Kontext? Was ist meine Rolle im ganzen Coaching-Prozess? Welche Hürden habe ich? Auch wieder abhängig davon, wo arbeite ich, mit wem arbeite ich? Und was für Limitationen habe ich? Wen habe ich vor mir? Und was will ich mit diesen Leuten erreichen? Das sind so richtig, richtig deepe und wichtige Fragen, die man sich als Coach, wenn man so wirklich auf einem High-Level halt arbeiten will, einfach gestellt haben muss und sich bewusst sein muss, dass die da im Raum stehen.
Ja, absolut.
100%ig. Yes. So, wir haben die wichtigsten Pfeiler der Philosophie abgehakt. Julian, finde ich gut. Für mich ist das auch ganz klar so die Empfehlung an alle Coaches da draußen oder die es nochmal werden wollen, die vielleicht gerade zuhören, schreibt euch diese Coaching-Philosophie auf, macht euch Gedanken. Und es ist wirklich ein Riesenunterschied, genauso wie Julian, wie du es gerade angesprochen hast. Habe ich das nur im Kopf oder schreibe ich das auf? Denn im Kopf hat man, genauso wie wenn man keinen Trainings- oder Sparings- oder Coach hat, der einen dazu zwingt, bestimmte Sachen zu machen, hat man immer so wieder diese Möglichkeiten, Sachen doch wieder anders zu machen. Wenn du es aber mal schwarz auf weiß hingeschrieben hast, dann ist es da, dann ist es unumgänglich und du musst dich damit beschäftigen und du wirst auch andere Entscheidungen treffen. Das war für mich zum Beispiel ein Riesenaspekt, wie ich zum Beispiel sagte, okay, ich dachte so, okay, ich gebe Leuten nur Übungen mit an die Hand, die ich selber schon gemacht habe, die ich selber schon gefühlt habe, aber es war wirklich erst so, nachdem ich es aufgeschrieben habe. Da war es wirklich für mich so einfach in Stein gemeißelt. Und das war dann ein fester Leitsatz. Und nichtsdestotrotz, das hast du auch eben schon angesprochen, es ist ein plastischer Prozess. Denn wir hören nie auf zu lernen, wir entwickeln uns hoffentlich immer weiter. Und dann werden sich auch Sachen in unserer Coaching-Philosophie halt ändern. Und dann lohnt es sich, einmal im Jahr einfach so drauf zu gucken, was habe ich hier eigentlich niedergeschrieben? Stehe ich auch überhaupt noch dazu oder hat sich da eventuell was geändert? Denn für mich war das zum Beispiel, ich habe mal geschrieben, dass ich Honesty, also Ehrlichkeit, war ein wichtiger Punkt. Da habe ich ganz groß geschrieben, I will not bullshit anyone. Das heißt, wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich den Leuten das und versuche einfach nur so schnell wie möglich eine Antwort dann darauf zu bekommen, eine Woche später oder in der nächsten Trainingseinheit. Aber ich habe dazu auch noch geschrieben, ich werde niemandem loben, wenn ich nicht denke, dass er nicht gut trainiert hat. Weil ich so irgendwie dachte, das ist einfach die pure Ehrlichkeit, die ich jemandem schulde. Da bin ich mittlerweile fast zwiegespalten und das ist so ein Punkt, wo ich vielleicht mittlerweile denke, ist das immer noch so? Denn ich weiß genau, dass das ist wissenschaftliches Backup und Research darauf ist, dafür gibt, bezogen auf so einen Skill Acquisition Process, dass wenn man jemandem einfach gutes Feedback gibt und jemandem einfach, ich sag mal, auf die Schulter klopft nach einer Trainingssession, auch wenn es vielleicht nicht so gut geklappt hat, dass einen positiven Effekt auf diese Person hat, die seine Lernerfahrung einfach besser macht und dass ihn dann einfach mehr motiviert. Und das ist dann so für mich der Grund dann zu sagen, okay, jetzt sind wir so Art versus Science of Coaching, ist es vielleicht überhaupt noch richtig für mich dann zu sagen, okay, ich sage jemandem, du hast heute nicht gut trainiert, oder sage ich lieber, ich habe das große Ganze im Blick und will ihn lieber ermutigen, weiterzumachen. Weißt du, was ich meine?
Ist ja, glaube ich, auch eine ganz philosophische Frage dann, wie definierst du dann gutes Training? Ja. Also ist es jetzt dein Prozess oder ist es das Ergebnis? Hat er denn gut Gas gegeben oder zumindest? Oder hatte er schon den Struggle, dass er überhaupt angefangen hat zu trainieren? Wo war er vielleicht am Anfang der Trainingseinheit? Wo am Ende? So, hat er sich da gut durchgearbeitet? Oder gibt es vielleicht andere Sachen, die man loben kann, ohne dann ihn anlügen, in Anführungszeichen anlügen zu müssen, dass man dann sagt, okay, du hast heute alles gut gemacht, dann sagt er auch, ey, okay, merke ich auch, das war eigentlich alles gut, aber wenn man dann sagt, okay, ich habe gemerkt, du hast wirklich richtig hart probiert, die ganzen Sachen umzusetzen, ich weiß, es hat noch nicht alles so hundertprozentig geklappt, aber wenn du so weitermachst, bin ich mir auch sicher, dass du dann auf einem guten Weg sein wirst, dann hat er, glaube ich, ein gutes Gefühl, du hast ihn richtig gelobt und er ist, glaube ich, auch nächstes Mal motiviert, daran weiterzumachen.
Ja, definitiv. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Und auch nochmal interessant, was du sagst, ne? Diese Orientierung bezogen auf Prozess versus Resultat. Und da ist für mich zumindest ganz klar einfach der Prozess, der große Weg, einfach wichtiger als jede Session halt dann bestimmte Numbers zu hitten, bezogen auf Gewichte oder sowas. Also einfach kontinuierlich arbeiten und weitermachen. Cool, Mann. Julian, wir sind so ziemlich am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich möchte mich zuallererst mal vielmals und herzlich bei dir bedanken, dass du hier heute mit am Start warst und mir Rede und Antwort gestanden hast. Mir hat's richtig viel Spaß gemacht. Zum Schluss würde ich dir noch gerne die Möglichkeit geben, noch ein paar Worte rauszuhauen, die vielleicht bis jetzt noch zu kurz gekommen sind. Und wenn du möchtest, sag den Leuten noch gerne, wo man dich findet, irgendwie Social Media oder was auch immer, sofern du gefunden werden möchtest.
Ja, danke erstmal für die Einladung. Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist einfach nur, also für mich einfach nur wie ein längeres Telefonat mal wieder, wenn wir mal quatschen. Man findet mich auf Twitter, auch wenn ich da ich teile selber wenig Sachen, aber mal so ein Retweet, wenn ich irgendwas interessant finde. Lemke Julian.
Ich pack's in die Beschreibung von der Folge, Leute. Könnt ihr draufklicken.
Okay. Cool, dann finde ich vielleicht auch euch, was vielleicht sogar noch besser ist, als wenn ihr mich findet. Als Takeaway habe ich schon eine Sache, die ich, oder ein, zwei Sachen, die ich gerne mitgebe. Das heißt, wenn jemand irgendwie vielleicht anfängt oder überlegt, ich habe manchmal eine Frage, soll ich anfangen, Coach zu werden, lohnt sich das oder was, dann muss ich ganz klar sagen, macht es aus dem richtigen Grund heraus. Wenn ihr Herzblut darauf habt, wenn ihr Bock darauf habt, eine breite Palette an theoretischen und praktischen Grundlagen zu holen, aber auch anfangen selber zu trainieren und vor allem aber Kommunikation. Ja, habt Bock mit Leuten zu arbeiten. arbeiten und dann viel zu reden, viel zu kommunizieren, das zu verbessern, da den meiner Ansicht nach den Hauptfokus tatsächlich auch dran zu legen, was dann erst aus der Arbeit kommt und natürlich auch erst, wenn ich das Fachwissen groß habe, aber das kann nicht früh genug kommen.
Ja, das ist
und
die Eintrittskarte, ja.
Wird es jetzt endlich auch erfolgreich sein. Ein bisschen Demut sollte tatsächlich noch dabei sein. Ja, dass man wird nie irgendwie, ich bin nie der Einzige, der irgendwas sich überlegt hat. Es gibt, wir haben so viele Leute, wenn man Mathematik ein bisschen Glück aufgepasst hat, dann wird man sich schon sehr schnell bewusst werden, glaube ich auch, dass man da nicht mit den Ideen als Erster rüberkommt. Und deswegen da halt auch mal ein bisschen easy bleiben, dass man wird jetzt nur nicht das, geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern schneller drehen zu lassen, so ganz klassisch. Und dann werdet ihr erfolgreich sein. Und ich glaube, mit Philipp habt ihr hier einen coolen Podcast. Bleibt den ganzen treu, schaltet ein und schickt es mal an ein, zwei Leute weiter, denen das Ganze vielleicht auch gefallen könnte. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, Mann, vielen Dank. Also Leute, hört auf Julian, teilt die Folge gerne mit allen, die davon profitieren können. Findet Julian auf Twitter. Wie gesagt, ich werde seinen Link in die Beschreibung von dem Podcast packen. Mich findet ihr auf LinkedIn und auch auf Instagram und ihr könnt euch auch meine Website besuchen. Alle Links auch hierfür in der Beschreibung für diese Folge. In diesem Sinne, vielen Dank auch an dich, lieber Zuhörer, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und mir uns ein Stück von deiner wertvollen Zeit geschenkt hast. Ich freue mich auch darauf, dich in der nächsten Woche bei der Input-Session begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, train smart and move well.